Sie, die vielgerühmte, hat sich selbst wohl nie so wichtig genommen.
Meine eigene Person war mir eigentlich sehr uninteressant, muss ich wirklich sagen.
Ostpreußen, weites Land, Seen, Wiesen, Wälder und Hügel, prächtige Alleen. Schloss Friedrichstein. Am 2. Dezember 1909 wird hier Marion Hedda Ilse Gräfin Dönhoff geboren. Der Vater schon Mitte 60, Mitglied des preußischen Herrenhauses und Reichstagsabgeordneter, Gastgeber illustrer Gesellschaften, weit gereist und passionierter Kunstsammler. Die Mutter, Palastdame der Kaiserin Auguste Victoria, musisch und sehr auf Konventionen bedacht. Unter Tänigs guten Morgen, Exzellenz, grüßt das Personal. 6 Geschwister. Marion, das jüngste Kind, wächst auf mit Kutschern und Kindermädchen, mit Stubenmädchen, Dienern, Köchinnen, der Sekretärin des Vaters, den Hauslehrern, den Knechten. Ein privilegiertes Leben. Doch Privilegien lernt das Kind bedeuten soziale Verantwortung. Ihre Erziehung ist preußisch.
Die große Disziplin, die herrschte, die auch ohne gewaltsame Autorität vor sich ging, das war einfach die Atmosphäre des Hauses. Dann eine größte Sparsamkeit. Natürlich, ich war die Jüngste, musste immer die Sachen meiner älteren Geschwister tragen, kam nie was Neues. Und Verantwortung für das Ganze. Also das war natürlich viel einfacher in so einer hierarchischen Gesellschaft, wo das Ganze einen Organismus bildete und die unten nur zufrieden waren, wenn die oben, und die oben nur, wenn die unten. Das ist in der egalitären Gesellschaft viel schwieriger.
1928 macht Marion Dönhoff Abitur. Einziges Mädchen in einer Klasse von Jungen.
Ich war in Potsdam in der Schule und eines Tages las ich in der Zeitung, dass in irgendeiner obskuren Schule, Hitler war ja noch sehr unbekannt, Hitler eine Rede halten würde. Da bin ich da hingegangen und dann habe ich 2 Stunden so auf einer Entfernung von 6-8 Metern von ihm gesessen und war so angewidert von dieser Emotionalität und dieser Greiferei, diesen blöden Argumenten, schien mir alle sehr dumm, das Publikum genauso ekelhaft. Da kam ich nach Hause und habe gesagt, ohne mich, mit denen will ich nie was zu tun haben.
Heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen.
In Frankfurt am Main studiert sie Volkswirtschaft, wird bald die Rote Gräfin genannt.
Wie ich dann auf der Universität war, waren natürlich die Kommunisten die Einzigen, die wirklich kämpften. Da habe ich natürlich mit denen zusammen immer gearbeitet, Flugblätter verteilt und uns Leute geholt, die Vorträge hielten und so.
Um nicht exmatrikuliert zu werden, zieht sie in die Schweiz, promoviert in Basel über die Geschichte der Güter ihrer Familie. Summa cum laude. Sie möchte Wissenschaftlerin werden, schreiben, kehrt aber nach Ostpreußen zurück. Ihre Brüder sind im Krieg und jemand muss den Besitz verwalten. Gleichzeitig unterstützt sie den Widerstand gegen Hitler, rekrutiert und übernimmt Kurierdienste für die Gruppe um Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, und Helmut James, Graf von Moltke.
Wir hatten alle dieselben Ansichten, dass dies ein absolut unmoralisches System ist und dass man sehen müsste. Zunächst hatte man natürlich gedacht, man könnte den eliminieren irgendwie. Aber je länger es dauerte, desto mehr kam man auf den Gedanken, dass er muss umgebracht werden, anders geht's nicht.
Das Attentat misslingt. Die Widerständler werden hingerichtet. Jahre später wird Marion Gräfin Dönhoff in einem Interview sagen, der Verlust der Freunde sei ein so großer Schmerz gewesen, dass sie fast bedauert habe, nicht auch auf einer Todesliste gestanden zu haben.
Ja, sicher, das war so. Ich meine, übrig bleiben ist eine schlimme Sache. Und ich war eigentlich übrig geblieben aus 2 Gründen. Weil es ja eine Sache war, die sich innerhalb von wenigen Stunden konstituieren musste. Und ich hatte immer gesagt, ich kann nicht zur Verfügung stehen für irgendwas, weil ich bin für, ich weiß nicht, sicher 500 Leute verantwortlich. Ich muss, wenn das vor sich geht, zusehen, dass ich mich um die kümmere. Kann ich dann plötzlich nach Berlin versetzt werden? Also. Und das war an sich für das Überleben eine günstige Sache. Ja, das war eigentlich die Hauptsache, glaube ich.
Im Januar 1945 flieht die Gräfin mit den Gutsleuten. Doch sie kommen nicht weit. Die einzige Straße nach Westen ist verstopft von Flüchtlingstrecks. Die Gutsleute kehren um. Marion Dönhoff reitet allein weiter. Schloss Friedrichstein geht kurz darauf in Flammen auf. Nach 7 Wochen Ritt durch Schnee und Eis kommt sie bei Freunden in Westfalen an. Ihr altes Leben liegt hinter ihr. Sie ist 35 Jahre alt. In ihrem neuen Leben wird die Junkerstochter Journalistin. Ein Zufall, sagt Marion Dönhoff später. Damals, nach Kriegsende, habe sie das Verhalten der Alliierten befremdet.
Da sah ich, dass viele Dinge ziemlich unsinnig gemacht wurden. Dass man richtige Leute einsperrte und falsche auf Posten setzte. Und so begann ich, ein paar Memoranden zu schreiben, die erklären sollte, warum wir in diese besondere Situation gekommen wären und was nun eigentlich zu tun sei. Diese Memoranden haben nie den Chef der englischen Verwaltung erreicht. Sie erreichten aber aus Zufall 2 oder 3 Leute, die eine neue Zeitung gründen wollten.
This is Radio Hamburg, a station of the Allied Military Government.
Am 1. März 1946 tritt Marion Gräfin Dönhoff als erste und einzige Frau der Redaktion der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit bei.
Wozu schreiben wir? Das brauchte man sich gar nicht unterhalten. Das war vollkommen klar. Es war ein großer geistiger Aufbruch nach einer fürchterlichen Zeit der Rechtlosigkeit. Also es ging uns vorwiegend um Recht eigentlich. Recht und Freiheit, das waren die beiden Dinge.
3 Wochen später, in Ausgabe 5, erscheinen ihre ersten Artikel.
Wir stehen mit leeren Händen in einer entzauberten Welt. Opferbereitschaft, Heldentum, Ehre, Treue, das alles ist fragwürdig geworden. Das Bild, das der Mensch vom Menschsein hat, muss von Grund auf erneuert werden.
Gezeichnet M.D. Marion Dönhoff kritisiert auch die neuen Machthaber, die Alliierten. Und die Redaktion muss jeden Artikel vor Druck den Zensoren vorlegen.
Das war nicht nur ich, das war die ganze Zeit. Wir waren die einzige Zeitung, die sich traute, beide gleichermaßen anzugreifen zur gleichen Zeit. Die Nazis, die stellenweise noch frech waren, und dann die Alliierten. Wir hatten doch das Gefühl, wir müssen dieses Land vertreten. Es gab ja keine Regierung, nicht? Vor 1949. Also man war in ganz anderer Weise engagiert wie heute.
Marion Gräfin Dönhoff schreibt Reportagen, Leitartikel, Kommentare. Fragt sich dabei ständig, kann ich schreiben? Und empfindet das als die größte Umstellung in ihrem neuen Leben. Diese Ich-Bezogenheit, die allem widerspricht, was sie gewohnt ist. 1954 veröffentlicht der Staatsrechtler Karl Schmidt einen Artikel in der Zeit. Ein NS-Jurist in unserem Blatt? Warum nicht, fragt der Chefredakteur. Dönhoff kündigt, geht nach London zum Observer. Im Jahr darauf geht der Chefredakteur. Und Verleger Gerd Bucerius holt sie zurück. Sie wird Ressortleiterin für Politik, 1968 Chefredakteurin, 1972 Herausgeberin und bleibt das bis zu ihrem Tod. Geprägt von Nazidiktatur und Vertreibung widmet sie sich politischen und gesellschaftlichen Themen ihrer Zeit, außen- wie innenpolitischen. Sie unterstützt Willy Brandts Ostpolitik. Obwohl der Verlust ihrer Heimat Ostpreußen sie schmerzt, gibt sie schließlich auf, was sie am meisten liebt. Überzeugt, dass nur Versöhnung Deutschen und Polen eine Zukunft bietet. Sie und die Zeit, wird Willy Brandt später sagen, haben das Volk auf unsere Ostpolitik vorbereitet.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der höchste Grad der Liebe zur Heimat dadurch dokumentiert wird, dass man sich in Hass verrennt gegen diejenigen, die sie in Besitz genommen haben, und dass man jene verleumdet, die einer Versöhnung zustimmen. Vielleicht ist dies der höchste Grad der Liebe, zu lieben, ohne zu besitzen. Kindheit in Ostpreußen, 1988.
Marion Gräfin Dönhoff gilt als unabhängig und geradlinig, wach und neugierig. Sie liebt den intellektuellen Streit. Sie hat genug erlebt, um keine Angst zu haben. Sie fordert und lebt Anstand, Moral und Zivilcourage. Theodor Heuss nennt sie eine der wenigen ganz zuverlässigen Demokraten. Nur wenige Publizisten gelangen national und international zu solchem Ansehen. Sie wird zur einflussreichsten Journalistin der Bundesrepublik. 1996 zählt die Times sie zu den 100 mächtigsten Frauen der Welt. Als Willy Brandt sie bittet, als Bundespräsidentin für die SPD zu kandidieren, lehnt sie ab. Auf die Frage, ob die Presse Einfluss habe, gar Macht, antwortet sie ja. Auf ihren persönlichen Einfluss angesprochen, winkt sie ab.
Mein Prinzip war immer, man muss dort, wo die Seele aufkocht und furchtbar emotionalisiert alles wird, da muss man versuchen zu dämpfen. Also die Probleme rationalisieren und die Stimmung entemotionalisieren nach Möglichkeit. Also immer, ich will mal sagen, kontradiktorisch agieren. Oder wenn Leute zu pragmatisch werden und eigentlich nur noch opportunistisch sind, dann zu sagen, also moralisch muss das aber so und so sein.
Freundschaften sind ihr, die nie heiratet, keine eigene Familie gründet, wichtig. Manche sagen, mit ihrem Netzwerk habe sie mehr für die internationale Wiederanerkennung Deutschlands geleistet als viele Politiker und Diplomaten.
Was habt ihr?
Ich komme gerade aus Afrika. Da
mit der Nase. Ja, das ist wahr.
Wenn ich der Gräfin im Lift begegnete, schreibt nach ihrem Tod die Zeitredakteurin Sabine Rückert, sah sie mich freundlich an, aber irgendwie auch durch mich hindurch. Sie hatte etwas anderes, Bedeutenderes im Kopf. Für Theo Sommer war sie eine großartige Ziehmutter. Mit preußischer Strenge und unwiderstehlicher menschlicher Wärme. Sie setzte Maßstäbe, ließ keinen Zweifel daran, was sie für guten Journalismus hielt. Moral statt Marketing, Überzeugung statt Zuschnitt auf Zielgruppen. Meinungsverschiedenheiten wollte sie offen austragen. Sollte der Leser entscheiden, welchen Argumenten er zustimmte. Wegen solcher Debatten, so Herbert Rielheise, hat eine ganze Generation junger Leute die Zeit gelesen. Es ging ihr um Inhalte, um Unabhängigkeit als höchstes Gut. Unterhaltung war ihr suspekt.
Wir haben in den Wochen und Monaten, die hinter uns liegen, einen eindrucksvollen Anschauungsunterricht dessen bekommen, was Politik ist und sein sollte.
1971 erhielt Marion Gräfin Dönhoff den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Sie wurde mit dem Theodor-Heuss-Preis, dem Internationalen Brücke-Preis, dem Erich Kästner und dem Heinrich-Heine-Preis, dem Erasmus- und dem Georg-de-Hio-Preis bedacht, mit Ehrendoktoraten und Ehrenbürgerschaften. Sie selbst fand, das Einzige, was ich in meinem Leben als eine wesentliche Tat ansehe, ist die Wiederbeschaffung des Kant-Denkmals für Königsberg. Was auffällt? Unter den Ehrungen ist keiner der üblichen Journalistenpreise. Marion Dönhoff galt nicht als Edelfeder. Nicht als brillante Stilistin. Theo Sommer scherzte sogar öffentlich über ihre Interpunktionsschwäche.
Ich fragte sie, warum sie keine Kommas könne oder Kommata. Und sie sagte, das rührt daher, dass ich als Kind immer ein Gebet sprechen musste, das mit einem Komma anfing. Komma, Jesus sei unser Gast.
Sie selbst verwies gern auf Bismarck. Charakter gleich Talent minus Eitelkeit. 1992, Marion Gräfin Dönhoff ist bereits 83 Jahre alt, initiiert sie das Manifest, weil das Land sich ändern muss. Sie sorgt sich, die Raffgier der Reichen führe zu einem Verfall der Werte, bedrohe die Gesellschaft als Ganzes. 16 Jahre später, in der Weltwirtschaftskrise nach dem Bankencrash, wird sich diese Sorge bewahrheiten. Das öffentliche Wohl hat oberste Priorität. Das hatte sie als Kind gelernt. Und zutiefst verinnerlicht. Zuweilen bricht die Junkerstochter in ihr auch in den Niederungen des Alltags durch. Als Mädchen leidenschaftliche Reiterin fährt sie bis ins hohe Alter gern Sportwagen und verliert mit über 80 Jahren ihren Führerschein, als sie ein geparktes Auto anfährt und einmal mehr einen Blechschaden verursacht. Ein Zeuge will sie aufhalten. Die Gräfin antwortet, sie sei in Eile, müsse zum Flughafen. Dort warten Polizeibeamte. Fahrerflucht? Unsinn, schnaubt Marion Gräfin Dönhoff. Ich hätte mich schon gemeldet. Bis zuletzt fährt sie in die Redaktion der Zeit, nimmt an Konferenzen teil, telefoniert, korrespondiert. 3 Krebsoperationen übersteht sie ohne zu klagen. Am Ende schmerzt ihr Arm so, dass sie kaum noch schreiben kann. Am 11. März 2002, 92 Jahre alt, stirbt Marion Gräfin Dönhoff.
Wenn man sich wirklich als Vorbild, ich finde das sehr freundlich, wenn die Leute das sagen, aber wenn man sich selber so empfinden würde, das wäre ja furchtbar.